Heute geht es mit der Jakobusbriefreihe weiter, mit der ich Anfang des Jahres angefangen habe und die immer mal wieder so auftauchen wird. Aber bevor ich jetzt zum Predigttext komme, möchte ich noch mal kurz die Situation beschreiben, in der dieser Jakobusbrief geschrieben worden ist. Jakobus, das war ein leiblicher Bruder von Jesus und der war Gemeindeleiter dieser ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dieser Gemeinde, der ging es ja zu Beginn richtig gut. Mit dem Pfingstfest kamen knapp 3000 Menschen zum Glauben auf einen Schlag und in kürzester Zeit wuchs diese Gemeinde rasant an, auf 10.000 Personen ungefähr. Und in Apostelgeschichte 4 wird uns beschrieben, wie liebevoll und wie toll diese Gemeinschaft gewesen sein muss. Doch das änderte sich schnell, denn die Gemeinde wurde verfolgt und viele dieser Judenchristen mussten fliehen aus Jerusalem und verteilten sich dann überall hin. Und für Jakobus, den Gemeindeleiter, muss das eine total harte Zeit gewesen sein. Was passiert jetzt? Wie werden die Gläubigen weiterhin ihren Glauben leben können? Nun so verstreut in alle Winde. Was macht das mit ihrer Beziehung zu Jesus? Wie leben sie nun Gemeinde? An den unterschiedlichsten Orten, an die es sie verschlagen hat. Was kann er, Jakobus, denen noch mitgeben? Und zu all dem schreibt er einen Brief, den Jakobusbrief. Und nachdem Jakobus erst so über den Umgang mit der erlebten Verfolgung und den Versuchungen schrieb, kommt er zum nächsten Thema. Wie können die Gläubigen wieder Gemeinde und Gemeinschaft erleben? Und Jakobus, der hatte dabei nicht irgendeine konkrete Gemeinde im Blick, sondern ganz verschiedene. Und Ewald schreibt in seiner Route 66 dazu, ich zitiere dich mal, Jakobus schrieb nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern adressierte seinen Brief an mehrere kleine Gemeinden mit unterschiedlichen Problemen. Trotzdem scheint es so, dass es einige Schwierigkeiten gab, die sich wie ein Virus in allen Gemeinden verbreitete. Und ich fand es total spannend. Da sind die Gläubigen überallhin verteilt, leben in ganz verschiedenen Kontexten und doch tauchen bestimmte Probleme immer wieder auf. Und das nicht nur damals, sondern auch heute, wenn auch vielleicht mit anderer Ausprägung. Und ich lese meinen Predigttext vor. Jakobus 2, die Verse 1 bis 9. Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Hier nach der Guten Nachricht Bibel. Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus und seinen Herrn der Herrlichkeit frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr säht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setze dich hierher auf den guten Platz, und spreche zu dem Armen, stell dich dorthin oder setz dich hier unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind's nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und vor Gericht ziehen? Verlästern Sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am Ende dem ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, dann bist du ein Übertreter des Gesetzes. Soweit der Bibeltext. Vers 1. Genau. Jakobus erwähnt gleich zu Beginn so die DNA einer Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Jesus, der ist das Zentrum. Christus, der Herr der Herrlichkeit, wie es Luther ausdrückt. Oder hier nach der Guten Nachricht Bibel, meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn, der Gottes Herrlichkeit teilt und dem allein Ehre zusteht. Wenn sich eine christliche Gemeinschaft trifft, dann gibt es einen zentralen Fixpunkt und dieser Fixpunkt ist eine Person, Jesus Christus. Um ihn dreht sich jede Versammlung einer christlichen Gemeinschaft. Egal, ob wir am Mittwoch wandern waren, uns jetzt hier im Gottesdienst treffen oder heute Abend in der Gemeindevollversammlung. Der Grund und das Zentrum ist Jesus Christus und ihm steht dabei alle Ehre zu. Wenn wir uns treffen und dabei Jesus nicht ehren, dann läuft etwas schief. Und das bedeutet nicht, dass wir bei jedem Treffen irgendwie Predigt, Lobpreis und so haben müssen, so gut und schön das auch ist und ich das genieße. Sondern wir sind da eher bei der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder wie Jesus es sagt, an der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An dem wir als sein Leib Gemeinschaft leben, soll Jesus geehrt werden. Ein Themensprung. Heute ist ein ganz besonderes Datum. Sandra und ich haben Hochzeitstag. Vor 18 Jahren sagten wir ja, am 5.5.2006. Standesamtlich und am 6.5.2006 kirchlich. Sandra, vielen Dank für die 18 Jahre. Du bist wirklich Gottes Geschenk für mich. Jetzt möchte ich mal euch alle zurücknehmen in der Zeit, in dieses Jahr 2006. Zurück in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Wiedernest. Der Gottesdienstsaal ist total schön geschmückt. Die Gäste sitzen an ihrem Platz und vorne, da stehe ich, mit den Nerven völlig fertig und gleichzeitig doch so voller Vorfreude. Und dann geht dieses Raunen durch den Saal. Die Gäste stehen auf, die Musik setzt ein und mein Blick geht zur Tür, der Rücken strafft sich und ich sehe, wie Sandra durch diese Tür hindurchgeht. Meine Braut, wow, was für ein unfassbarer Moment. Und die Bibel gebraucht unter anderem zwei Bilder für das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde. Das erste ist eben dieses Bild der Braut, für die Jesus sein Leben hingegeben hat und die in seinen Augen makellos und heilig ist. Und das zweite Bild ist Christus als Haupt der Gemeinde und die Gläubigen sind seine Körperglieder. Jesus liebt die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das Kreuz. Wir sind ihm so wertvoll. Noch viel mehr, als es mir Sandra an diesem wunderschönen Maitag im Jahr 2006 war. Und sogar noch mehr, als sie es mir heute wert ist. Und Jesus, der geht noch einen Schritt weiter. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Er das Haupt, wir seine Glieder. Und zwar jeder von uns, über den sein Name ausgerufen ist. Er sagt auch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, Matthäus 25. Und wer das verstanden hat, der kann eigentlich gar nicht anders, als jedes dieser einzelnen Glieder von Jesus zu ehren. Nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie Teil vom Leib Jesu sind, dessen Name über sie ausgerufen wurde. Es ist diese Frage, wie ehre ich Christus im Gegenüber? Und das geschieht nicht nur in der Theorie, sondern vor allen Dingen in der Praxis. Und darum zurück zum Bibeltext. In Vers 1 nochmal sagt Jakobus, dass wir den Glauben frei halten von allem Ansehen der Person. Um zu erklären, was er damit meint, bringt Jakobus dann das Beispiel von finanziellem Reichtum und finanzieller Armut. Und klar, wenn da so ein reicher Mann in die Versammlung kommt, dann kann das schon beeindruckend sein. Denn Reichtum hat auch immer etwas mit sozialem Rang zu tun. Und der goldene Ring, von dem Jakobus da schreibt, war auch so ein Zeichen der Macht. So jemanden zu kennen und in der Gemeinde zu haben, hatte auch schon so seine Vorteile. Für einen selbst und auch für die Gemeinde. Und natürlich bietet man ihm den besten Platz dann an. Wenn aber so ein Armer kommt, in dreckiger Kleidung, dann war es eher so eine Belastung. Der hat auf den ersten Blick gar nicht so viel zu bieten. Und ja, soll man nicht stören, sich da irgendwo ins Eck hinstellen oder halt zu den Füßen, sich irgendwie so hinkauern. Er darf dabei sein, aber mehr jetzt auch nicht. Und mittendrin, statt nur dabei, sind eben nicht erst seit dem Sportfernsehen zwei verschiedene Dinge. Und nachdem Jakobus dieses fiktive Beispiel den Lesern vor die Augen malte, stellt er ihnen in Vers 4 eine rhetorische Frage. Also wenn sich das bei euch so abspielen sollte, Vers 4, genau. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Jakobus, der sieht das Problem im falschen Maßstab, nachdem wir Menschen beurteilen. Wie könnt ihr nur einen Unterschied machen zwischen den Menschen mit Geld und denen ohne Geld? Und ich glaube, dass Jakobus wahrscheinlich heute ein anderes Beispiel wählen würde. Zumindest, wenn er mich direkt anschreiben würde. Denn dieses Menschen nach finanziellem Reichtum zu beurteilen, ist gar nicht so mein Problem. Und selbst wenn jetzt so von draußen so das Fauchen eines Ferrari F90 Stradella ertönt, V8, 1000 PS, und kurz darauf betritt dieser Besitzer dieses wunderschönen Wagens den Saal, dann würde ich ihn zwar fragen, ob ich mich mal reinsetzen darf, aber ansonsten den Mann jetzt nicht irgendwie anders behandeln. Und wahrscheinlich wird es den meisten von uns auch so gehen. Betrifft mich der Text dann? Spannende Frage. Denn wie gesagt, finanzieller Reichtum ist für Jakobus nur ein Beispiel. Es geht um diese grundsätzliche Frage. Nach welchen Maßstäben beurteilen wir Menschen? Und natürlich gibt es Menschen in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, mit denen hat man mehr zu tun und mit anderen weniger. Mit denen man mehr auch das Leben teilt, Hobbys, den Humor oder was auch immer. Und jeder von uns hat ja auch so sein eigenes Limit an Kontakten, die er leben kann. Und dieses Limit zu kennen und auch einzuhalten ist wichtig, sonst geht man irgendwann kaputt. Auch passt nicht jeder in jeden Kreis, im Gegenteil. Es wäre lieblos, irgendwie aus Prinzip Menschen zusammenzufärschen, die nicht zusammenpassen. Sei es in einem Hauskreis oder sonst wo. Und es geht auch nicht darum, dass wir jeder mit jedem so Händchen halten über den Gemeinderasen draußen springen. Sondern Jakobus warnt vor dem Fair und Beurteilen von Menschen nach ihrer Nützlichkeit. Den Vers 4, den kann man auch übersetzen, wenn man ihn wörtlich übersetzt mit: Ihr seid Richter, die üble Entscheidungen fällen. Richter, die zu ihrem eigenen Vorteil richten, statt nach göttlichem Maßstab. Und bei mir persönlich merke ich, dass ich so rein kognitiv eigentlich gute Maßstäbe habe. Jeder ist gleich wichtig, Gott liebt jeden und so weiter. Aber wenn ich mir dann mein Handeln betrachte, dann scheint es da doch noch mehr Kriterien zu geben, nach denen ich Menschen beurteile und die Auswirkungen darauf haben, wie ich unterschiedlichen Menschen begegne. Auch wenn ich das gar nicht will und vieles bestimmt unbewusst passiert. Und oft merke ich es erst im Rückblick, wie blöd ich war. Oder Sandra sagt es mir dann. Wie geht es dir damit? Wie reagierst du auf andere Glaubensgeschwister? Mit wem redest du nach dem Gottesdienst? Bei wem freust du dich, wenn du diese Person siehst? Und bei wem verdrießt du eher innerlich die Augen, wenn sie auf dich zukommt? Wie reagierst du, wenn von einer bestimmten Person Vorschläge oder Rückmeldungen kommen? Mit wem bist du gerne in einem Team und mit wem eher nicht? Für wen würdest du die Extrameile nochmal gehen? Und bei wem jetzt nicht so? Wie urteilst du über deine Glaubensgeschwister? Wen lasse ich mittendrin sein, statt nur dabei? Wonach beurteilen wir Menschen? Soziale Kommunikationsfähigkeit, Charakter, familiäre Situation, Vorlieben, ethische Vorstellungen, Lebenswandel, Begabung, Einsatz in der Gemeinde, Körperhygiene und. Und jeder von uns hat da seine eigenen Maßstäbe, nach denen wir Menschen beurteilen. Und das geschieht oft, ohne dass es uns bewusst ist. Aber es bestimmt unseren Umgang mit anderen und darum ist es wichtig, mal drüber nachzudenken. So fällt es mir zum Beispiel wirklich schwer, liebevoll mit Schwätzern zu sein. Und ich habe mir überlegt, ob ich die Kategorie hier überhaupt in Zusammenhang mit mir nennen kann. drüber nachgedacht und dann fiel mir auf, doch, das geht. Denn ich weiß von keinem hier, zumindest bisher in der Gemeinde, der in diese Kategorie fallen würde. Zumindest nicht in dem Maße, wie ich es in einer anderen Gemeinde erlebt habe. Da war zum Beispiel Paul. Also Paul hieß jetzt nicht wirklich Paul, aber nennen wir ihn mal Paul. Auf jeden Fall war Paul so ein Schwätzer. Zu allem und zu jedem hatte er einen Kommentar abzugeben und das in einer Art, die klar machte, eigentlich geht es ihm jetzt mehr darum, selbst im Mittelpunkt zu stehen und bestätigt zu bekommen, ja, du bist ein Toller. Und irgendwann verschob sich mein Blick von der Person Paul weg, hin zu diesem Defizit. Da kommt wieder dieser Schwätzer. Auch wenn ich das nie laut ausgesprochen hätte, bestimmte es doch mein Blick auf ihn. Statt seine Not zu sehen, dieser Kampf von ihm unbedingt bestätigt zu bekommen, ja, es ist gut, dass du auch da bist, war mein Fokus mehr auf dieses Schwätzen fixiert. Und Jesus, der liebt ihn und sieht ihn als Teil seines Körpers an. Oder wie eine Frau, die Sandra und ich mal kannten. Und seit über 20 Jahren haben wir keinen Kontakt mehr zu ihr und ich weiß weder, ob sie in der Zwischenzeit verheiratet ist, noch wo sie wohnt oder so. Nur diese Frau hatte wirklich ein Problem mit ihrer Körperhygiene. Und ich? Ich ging auf Abstand. Und Jesus, der liebt sie und sieht sie als Teil ihres Körpers an. Und als ich so in der Predigtvorbereitung reflektierte, nach welchen Maßstäben ich manchmal, wenn auch unbewusst, Menschen beurteile, da musste ich dann schon schlucken, zumindest wenn ich ehrlich vor mir bin. Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Und ich finde diese Formulierung so toll. Das königliche Gesetz, das höchste Gesetz, aber auch von Gott und Jesus selbst gegeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Und das ist eigentlich ein guter Maßstab, wie ich andere Menschen sehen kann, wie ich sie beurteilen kann. Und eine gute Leitlinie. Und dazu gehört natürlich auch, wie ich selbst angesehen würde, um mir daran ein Beispiel zu nehmen. Als jemand, der seine Stärken und Schwächen hat und der trotz allem Teil dieser wunderbaren Braut Jesu und Glied am Körper seines Leibes sein darf. Wie Jesus mich sieht, macht meinen Wert aus. Völlig losgelöst von meinen Gaben, Stärken und Fehlern. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Und darum darf und kann ich sie auch leben. Jesus bitten, dass er mir einen neuen Blick für Menschen schenkt, seinen Blick. Für die, die in meinen Augen reich sind und für die, die in meinen Augen arm sind. Dass ich nicht wie so ein ungerechter Richter danach schaue, welche Vorteile ich aus Kontakten ziehe, sondern Jesus im Gegenüber sehe und ihn respektvoll behandle, was auch immer das in der jeweiligen Situation heißt. Und das ganze Thema, das betrifft natürlich auch den Bereich der Mitarbeiterschaft in der Gemeinde. Du bist nicht wertvoller, weil du dich hier in der Gemeinde einbringst. Und du bist auch nicht weniger wertvoll, weil, wenn du es nicht tust. Wir ermutigen jeden mitzuarbeiten, einfach weil wir ein Leib sind und es diesem Körper gut tut, wenn jeder sich einbringt. Vor allem auch einem selbst. Das gehört einfach zur Nachfolge dazu. Aber auch wenn du nicht mitarbeiten kannst, bist du ein gleichwertiger Teil dieses Körpers. Und Gemeinden haben manchmal so eine Tendenz, zum Dienstleistungsunternehmen zu mutieren. Es gibt Vorstellungen davon, was eine Gemeinde anzubieten hat. Gottesdienst, Lobpreis, Kinderarbeit, eine Jugend und so weiter und so fort. Und das sind alles gute Dinge. Und ich bin mega dankbar dafür, dass wir so viel hier anbieten können. Und für jeden, der sich einbringt. Aber es wird dann gefährlich, wenn Mitarbeiterpotenzial zu einer Art Reichtum mutiert. Denn klar, für all das braucht man so Manpower von begabten Menschen. Und wenn man die dann hofiert vielleicht, dann ist die Chance ja vielleicht noch größer, dass sie sich einbringen. Und Mitarbeit ist wahrscheinlich zu einer der entscheidendsten Werbungen in der heutigen Christenheit geworden. Und das ist wirklich diese ganz große Versuchung, wenn man Gemeinde als so eine Dienstleistungsunternehmen ansieht. Und ja, auch wir würden noch mehr gerne machen. Stichwort Ranger. Oder an einem Sonntag im Mai werden wir wahrscheinlich keinen Lobpreis haben, können an dem Tag keiner vom Lobpreisteam kann. Doch Gemeinde ist kein Dienstleister, zumindest nicht in dem Sinne, sondern eine Familie, die sich mit ihrem himmlischen Vater trifft. Eine Familie, in der sich jeder mit seinen Gaben einbringen kann und auch sollte. Dem Leib fehlt sonst was, aber jeder ist gleichwertig und gleich wertvoll. Vers 9. Ist eine andere Übersetzung. Wenn ihr aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine Sünde und steht vor dem Gesetz als Übertreter da. Es gibt keine kleinen Sünden. Denn jede Sünde richtet sich ja in erster Linie gegen Gott. Und der Theologe Klaus Berger schreibt dazu, der erhabene Name Gottes wurde über ihnen ausgerufen. Wer etwas gegen diese Menschen sagt, greift sie an und vergeht sich damit gegen Gottes Eigentum. Er tut dann so, als sei Gottes Name nicht über diese Menschen angerufen. Damit aber missachtet er Gott, und das nennt man Lästern. Denn Lästern heißt die Existenz oder Wirkmacht Gottes dort zu leugnen, wo sie in Wahrheit ist. Das Eigentum Gottes schäbig und entehrend behandeln heißt, die Präsenz oder das Resultat der Wirkmacht Gottes an dieser Stelle zu leugnen, wo sie doch in Wahrheit präsent ist. Sehr viel, sehr kompakt. Ihr könnt es nochmal auf der Homepage nachlesen. Aber ich fand das einen total spannenden Gedanken. Es geht vor allen Dingen auch immer gegen Gott. Jakobus, der sitzt an seinem Schreibtisch, kaut vielleicht so auf seiner Schreibfeder rum, betet, überlegt, was er diesen verstreuten Christen so schreiben kann. Was ist wichtig? Worauf sollten sie achten in diesen neuen, jungen Gemeinden? Und dann formiert sich langsam dieser Punkt. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Und in erster Linie ist das ein Imperativ, eine Aufforderung. Doch steckt eben auch diese Zusage drin. Du musst keine Leistung bringen, um zu dieser großartigen, wunderschönen Braut Jesu gehören zu dürfen. Egal wie reich, begabt, kommunikativ, schön, verpeilt, tollpatschig, Dortmund oder was auch immer sonst du bist. Die Maßstäbe dieser Welt, die gelten hier nicht. Sollten sie zumindest. Du darfst hier sein, mittendrin, statt nur dabei. Amen.